Deutschlandfunk. Der Tag.
Es ist jetzt ein Jahr her, dass es zur katastrophalen Flut gekommen ist im Ahrtal und an der Erft. Stimmen von damals.
Wir sahen Menschen an Fenstern mit Fähnchen und keiner konnte helfen.
Wir sind mit dem Leben davon gekommen, so muss man es sehen.
Gastanks kamen, die A runtergeflossen, Gas strömte aus, 5 Meter hoch, LKWs kamen runter, Horror.
Wir versuchen jetzt, weil das Wasser hat gestanden bis über die Satellitenschüssel, das, was oben in den Schränken trocken geblieben ist, dass wir das vielleicht noch rausholen können und vielleicht noch ein paar Töpfe, die nicht weggeschwommen sind. Aber viel mehr haben wir nicht mehr. Ich habe keine Schuhe mehr, ich habe nichts mehr.
189 Menschen sind in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen und auch im benachbarten Belgien hat es 39 Tote gegeben im vergangenen Jahr. Viele Bilder kann man fast noch automatisch abrufen zu dieser Flut, einfach weil man diese oft gesehen hat. Autos und Transporter, die durch die Flut weggetrieben und an Brücken einfach zerquetscht worden sind, als wenn es Spielzeug wäre. Überflutete Wohnungen, weggerissene Häuser, Menschen, die eben, wie gerade gehört, total verzweifelt waren oder es eben auch immer noch sind. Über all dem schwebt nach wie vor die Frage, warum wurde nicht früher und besser gewarnt? Hätte man so Schlimmeres verhindern können? Wer trägt die Verantwortung dafür, dass so viele Menschen ums Leben gekommen sind? Die Untersuchungsausschüsse in den beiden Landtagen wollen dazu Antworten finden. Wir wollen uns in dieser Ausgabe von Der Tag um die Frage kümmern, wie wichtig denn diese Frage nach der Schuld eigentlich ist für die Hinterbliebenen der Opfer und für diejenigen, die durch die Flut alles verloren haben. Holen wir uns eine Einschätzung von unserer Korrespondentin. Und das ist eins unserer Themen heute am 14. Juli. Außerdem gucken wir uns nochmal an, was eigentlich genau so besonders ist an dem, was dieses Weltraumteleskop James Webb da abgeliefert hat oder abliefern musste. Also spektakuläre Bilder von funkelnden, blitzenden Sternen, ferne Galaxien. Was bringen diese Erkenntnisse aus dem Weltall für uns hier auf der Erde? Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Und da ist auch schon unsere Korrespondentin für Nordrhein-Westfalen, Felicitas Böselager. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Ich würde gerne erstmal mit dir klären, wie es eigentlich aussieht mit dieser Frage der Schuld. Mein Eindruck ist, das ist ja immer noch etwas, was sehr viel Raum einnimmt, so in der politischen, vielleicht auch in der gesellschaftlichen Diskussion rund um diese Flutkatastrophe. Es geht natürlich um diese politische Verantwortung auch, ne? Die ist damit eingebunden, wer da welche Verantwortung trägt und es muss natürlich auch diskutiert werden. Ich habe mich nur gefragt, welche Rolle spielt das denn eigentlich für die Hinterbliebenen, also für diejenigen, der Hinterbliebenen der Opfer, aber auch für diejenigen, die da alles verloren haben. Ist das so die zentrale Frage für die Frage der Schuld?
Es ist ganz unterschiedlich. Man kann diese Fragen für die Hinterbliebenen und die Opfer nie so pauschal beantworten. Es gibt welche, die sehen sich sehr danach, dass diese Schuldfrage geklärt wird, damit sie mit diesem Thema irgendwie abschließen können. Also mir kommt das dann manchmal vor wie Angehörige von Mordopfern, was man so hört, die einen Gerichtsprozess brauchen, um Klarheit zu bekommen, um irgendwie Gerechtigkeit zu bekommen und sich davon auch irgendwie Heilung erhoffen. Da gibt es viele, die diese Frage einfach beantwortet haben wollen, um dieses Warum geklärt zu haben. Warum habe ich alles verloren? Warum ist mein Angehöriger, meine Angehörige gestorben? Aber es gibt auch andere, die mir gesagt haben, dass die Frage nach der Schuld ihnen nicht so wichtig ist und dass das jetzt auch nichts mehr bringt. Die sagen, es ist jetzt passiert. Warum sollen wir uns die ganze Zeit mit dieser Schuldfrage aufhalten? Es war eine Naturkatastrophe. Was hätten wir machen können? Jetzt hilft uns nur, nach vorne zu gucken. Wir wollen Hoffnung haben und nach vorne schauen. Und so gehen die Menschen mit diesen Fragen immer sehr individuell um, so wie Menschen ja auch ganz individuell trauern. So ist das jetzt auch bei dieser Schuldfrage.
Ich habe nochmal ein sinngemäßes Zitat von Hannah Cloke gefunden. Also das ist diese Professorin, die jetzt auch nochmal viel zitierte für Hydrologie an der britischen Universität Reading. Und die bleibt ja bei ihrer Einschätzung. Also die sagt eben, diese Flut, das war so präzise vorhergesagt, aber es hat eben nicht die entsprechenden oder eben auch keine Reaktion gegeben. Also die Frage der Schuld, da reiht sich ja dann auch ein, ne? Einfach dieses, hätte man so ein Ereignis verhindern können? Also die Flut sicherlich an sich nicht, aber eben die zahlreichen Toten und Verletzten.
Ja, wie sie das sagt, ja, man hätte Tote verhindern können und sie ist auch nicht die einzige Expertin, die das sagt. Ich kann das natürlich jetzt im Nachhinein nicht mit Sicherheit sagen, wie viele Menschen überlebt hätten haben können, wenn man die Warnungen ernst genommen hätte. Trotzdem würde ich die Frage jetzt, Stand heute, schon mit Ja beantworten. Man hätte mehr Menschen retten können, ja. Das vielleicht eindrücklichste Beispiel ist die Geschichte von Cornelia Weigand. Die war die Verbandsbürgermeisterin von Altenahr, das ist an der Mittelahr, an der Ahr. Und die war eine von denen, die verstanden hat, oh Gott, hier kommt wirklich etwas Ungeahntes auf uns zu. Das sind Pegelstände, die wir so bisher nicht kannten. Man hatte im Ahrtal immer so den Referenzwert der letzten Flut, die war 2016, die wurde schon Jahrhundertflut genannt. Mhm. Und Cornelia Weigand hat verstanden, das übersteigt diese Flut bei weitem. Das wird richtig schlimm. Und sie hat dann den Landrat in Bad Neuenahr gebeten, den Katastrophenalarm auszulösen. Der hat das nicht gemacht. Und jetzt muss man sich so ein bisschen den Verlauf der Ahr vor Augen führen, um zu verstehen, was das bedeutet. Also Altenahr, wo Frau Weigand war, die das verstanden hat, das ist an der Mittelahr oder jedenfalls so gelegen, dass die Menschen in Bad Neuenahr am unteren Verlauf der Ahr noch Zeit gehabt hätten, zu evakuieren und zu retten. Erst recht die Menschen, die in Sinzig wohnen, wo die Ahr in den Rhein mündet. Da hätte man noch mehrere Stunden Zeit gehabt, Menschen zu retten. In Bad Neuenahr sind in dieser Nacht die allermeisten Menschen gestorben. Sogar in Sinzig sind noch Menschen gestorben. Als man an der oberen Ahr schon wusste, was passiert ist, als in Schuld schon die Häuser eingestürzt sind. Aber diese Warnketten haben nicht funktioniert oder wurden nicht ernst genommen. Und ich finde, das macht ja sehr deutlich, dass man Menschenleben hätte retten können. Und ähnlich, nicht ganz so eindrücklich, kann man das in NRW veranschaulichen, weil es in NRW ganz viele verschiedene Flüsse waren, die zu verschiedenen Zeitpunkten über die Ufer getreten sind. Aber auch da gibt es diese Geschichten von Menschen, die die Warnungen nicht verstanden oder nicht ernst genommen haben, auch weil sie sich einfach nicht vorstellen konnten, was diese Flut bedeutet. Aber es gab die Warnung, ihnen fehlte nur das Know-how, sie richtig zu interpretieren.
Ja, aber woran liegt das? Also auf der einen Seite ja Menschen an der Ahr, die das, ich sag jetzt mal, auch gewohnt sind, ne, dass die Ahr mal über die Ufer tritt, aber bei Weitem nicht so. Und dann eben diese Warnung, die es gegeben hat, aber dann eben trotzdem zu sagen, ja, aber wir evakuieren nicht, also wir bleiben hier. Was ist deine Erklärung dafür, dass es eben Menschen gegeben hat, die gesagt haben, nee, wir bleiben?
Also von behördlicher Sicht glaube ich, es war mangelnde Vorstellungskraft, dass so etwas möglich ist und dass man die Warnung nicht ernst genommen und nicht verstanden hat, dass man nicht verstanden hat, was bedeutet das? Also der Deutsche Wetterdienst hat ja gesagt 100 Milliliter pro Quadratmeter. Aber dann wusste man zum Beispiel an einem präzisen Ort nicht genau, was bedeuten 100 Milliliter pro Quadratmeter genau hier an der Erft? Was bedeutet das an der Sieg? Dafür muss man Hydrologe sein, um das zu verstehen. Da muss man wissen, wie nass ist der Boden schon? Wie viel Wasser kann der Boden noch aufnehmen? Was bedeutet das für die Orte, für die Häuser, die hier und hier und hier stehen? Das ist eine Expertise, die schlicht vor Ort gefehlt hat. Und selbst wenn man sie hatte, glaube ich, haben die Leute sich das einfach nicht vorstellen können, obwohl es die Warnungen gab.
Also vielleicht auch ein bisschen dieser Gedanke, so das wird uns nicht passieren oder das wird nicht so schlimm.
Ja, das klingt so, als ob man das so abtun würde. Ich habe das ja selber in meiner Berichterstattung erlebt. Ich habe ja über die Krise berichtet, über die Katastrophe. Und ich hatte, während ich berichtet habe, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, was da auf uns zukommt. Ich habe so Worte gesagt wie Jahrhunderthochwasser und Katastrophe und ich habe auch gesagt, wie die Pegelstände steigen werden, aber ich hatte einfach schlicht keine Vorstellung davon, dass sowas möglich ist.
Wie wäre es denn gewesen oder kann man das irgendwie einschätzen? Also wenn es diese Warnungen gegeben hätte und wenn die so kommuniziert geworden wären, damit es die Leute auch wirklich erreicht, hätte das denn dann was bewirkt?
Ja, das ist wirklich eins der ganz großen Diskussionsthemen hier. Auch Betroffene selber haben mir gesagt, selbst wenn sie gewarnt worden wären, sie hätten das nicht für möglich gehalten. Sie wüssten nicht, ob sie auf die Feuerwehrleute gehört hätten. Mir haben auch viele Leute erzählt, dass sie sich zurückgeschlichen haben in ihr Zuhause, obwohl sie evakuiert waren. Das hatte ich vorher schon so gerüchteweise mal gehört. Und dann haben mir das ganz viele Betroffene wirklich, als das Mikro aus war, persönlich erzählt, dass sie nochmal zurückgegangen sind, um ihre Katzen zu retten oder um Dokumente zu holen. Und das zeigt einfach, dass wir nicht krisenfest sind, nicht an solche Katastrophen gewöhnt sind, wie zum Beispiel in Amerika, wo die Leute daran gewöhnt sind, dass es eine Hurricane-Saison gibt und dass sie mal evakuiert werden. und dann aber im Zweifel wieder zurück in ihre Häuser kommen, weil der Hurricane sie doch nicht getroffen hat. Und das ist etwas, was man hier lernen muss. Wir müssen lernen, mit diesen Katastrophen umzugehen. Wir müssen wissen, wo liegen unsere Dokumente, wenn was passiert. Wir müssen die Anweisungen der Feuerwehrleute ernst nehmen und lieber einmal zu viel evakuiert werden, als unser Leben bei so einer Katastrophe zu verlieren.
Wie läuft denn eigentlich jetzt dieser Wiederaufbau in den beiden Ländern, also Rheinland-Pfalz und NRW? Kommen denn diese zugesagten Hilfen da an?
Ja, also ich würde sagen, das läuft in beiden Bundesländern nicht optimal. Und in Rheinland-Pfalz läuft es noch schlechter. Also es wurden ja schnelle und unbürokratische Hilfen versprochen. Und für die Soforthilfen nach der Flut, da hat das auch gestimmt, die kamen ganz schnell. Aber jetzt kann wirklich von unbürokratisch überhaupt gar nicht mehr die Rede sein. Die Menschen sind zum Teil an den Formularen verzweifelt. Mir hat ein Helfer gesagt, das fand ich so eindrücklich, dass die Menschen so traumatisiert und traurig und überfordert sind, dass sie nicht mehr in der Lage gewesen wären, einen Schülerausweis auszufüllen. Wie hätten sie dann diese komplizierten Formulare ausfüllen können? Jetzt inzwischen, das war so in der Anfangszeit der Formulare, haben sich die Formulare ein bisschen angepasst. Es sind auch so viele spezielle Probleme, auf die nicht vorbereitet waren. Jetzt ist schon Geld geflossen, das muss man schon sagen. Aber es geht alles sehr schleppend voran und es gibt immer noch viele, die auf das Geld sowohl von den Versicherungen als auch vom Bund, das ja dann über die Länder ausgezahlt wird, warten. In NRW heißt es, dass 24% von 19.000 Anträgen geprüft oder bewilligt wurden. Wie viel Geld dann jeweils bei den einzelnen Leuten angekommen ist, das kann man nicht sagen. Aber was ich höre, ist, dass hier in NRW das Geld langsam wirklich ankommt oder dass es ankommt. Mhm. Und in Rheinland-Pfalz berichtet die Landesregierung von einer ähnlichen Bilanz. Aber wenn ich mich da umhöre, da gibt es schon noch sehr, sehr viele Menschen, die bis heute kein Geld haben. Und ohne Geld gibt es keinen Wiederaufbau, weil man muss bei den Handwerkern häufig in Vorleistung gehen. Es gibt auch sowieso zu wenig Handwerker und manche Menschen sind schlicht pleite. Die können sich den Wiederaufbau nicht aus eigener Tasche leisten. Die leben zum Teil in ihren halben Ruinen ohne Küche oder eben noch in Notunterkünften. Es gibt diese großen Materialengpässe, zu wenig Handwerker, wie gesagt. Und für diese Menschen ist es wirklich eine sehr schwierige Situation, immer noch.
Felicitas, ich habe dich ja im vorigen Jahr im Podcast, als wir gesprochen haben, darum gebeten, uns mal mitzunehmen nach Kreuzberg. Da bist du groß geworden, da bist du aufgewachsen. Das ist in Rheinland-Pfalz, eben im Ahrtal. Und dann hast du erzählt davon, wie es dort gerochen hat, also nach Schlamm, nach Öl. Dann hast du noch beschrieben, dass über euch am Himmel immer die Hubschrauber gekreist sind. Und du hast auch gesagt, dass du erschüttert gewesen bist, wirklich, dass du da erstmal begriffen hast, so was dieses Wort eigentlich tatsächlich bedeutet. Wie ist denn die Situation jetzt, ein Jahr später?
Ja, also heute ist Kreuzberg eine Dauerbaustelle, würde ich sagen. Es wird überall gearbeitet und gebaggert. Zum Teil werden immer noch Häuser getrocknet. Dieses ganz krasse Chaos, von dem ich damals vor einem Jahr erzählt habe, das ist weg. Also der Ort ist irgendwie aufgeräumt. Also da türmen sich jetzt keine Wohnwagen mehr. Da stapelt sich kein Mobiliar mehr auf den Straßen und da hängen jetzt auch keine Autos mehr in Häusern und Bäumen. Aber diese Zerstörung, die ist geblieben, die ist nur irgendwie sortiert. Also man sieht immer noch die Schlammlinien an den Häusern, die das Wasser hinterlassen hat. Die Böschungen an der A, die sind zum Teil immer noch voll mit Dreck und Müll. Und ich habe in den letzten Zeit mal so gedacht, ich weiß nicht, ob du Stranger Things bei Netflix gesehen hast. Mhm. Manchmal kommen mir die Orte im Ahrtal so vor wie Upside Down bei Stranger Things. Also das Upside Down, das muss man wissen, das ist wie so eine Kopie der echten Welt. Nur, dass da irgendwie alles dreckig und zerstört und in Ruinen ist.
Und alles dunkel und düster.
Und so kommt es mir manchmal zu. Mhm. Genau, genau. Also zum Glück scheint im Ahrtal immer noch die Sonne. Aber trotzdem, manchmal kommen mir diese Orte so vor. Und das ist so, als ob ich sozusagen dieses Kreuzberg, diesen Ort meiner Kindheit schon sehe, ich erkenne den einerseits schon und andererseits ist es wie, als wenn ich einen anderen Ort betreten würde. Und viele Menschen, die ganz neu nach Kreuzberg kommen, die sind immer noch sprachlos, wenn sie diese Zerstörung sehen. Aber dann denke ich mir, wenn die so sprachlos sind, auf der anderen Seite auch immer, ey, es ist echt ganz viel passiert. Die Straßen sind größtenteils wieder befestigt, es ist nicht mehr so staubig und so schlammig. Was richtig viel Hoffnung gibt irgendwie, ist, dass die Wiesen wieder grün sind und dass Blumen blühen, dass die Natur langsam wieder zurückkommt. Also es gibt so beides, kommt immer auf die Perspektive an. Es gibt ein Foto, das der WDR gerade veröffentlicht hat, von vor und nach der Flut. Und zwar nicht, wie das Ahrtal vor der Flut aussah und dann nach der Flut, sondern wie das Ahrtal am 15. Juli 21 aussah, also am Tag nach der Flut, und wie es heute aussah. Und da sieht man schon Fortschritte und das macht auch Hoffnung.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, das auch nochmal zu betonen. Ne? Also es gibt ja eben durchaus auch die positiven Nachrichten, vielleicht kleine Fortschritte, aber die kann man eben beobachten. Sag mal, du hast ja jetzt auch mit vielen Menschen gesprochen, du hast wirklich viele Geschichten auch gehört, so in den vergangenen Monaten, weil du eben auch immer wieder zu den Menschen gefahren bist, mit ihnen gesprochen hast. Gibt es da Geschichten, die so bei dir besonders hängen geblieben sind?
Ja, was mich immer beeindruckt, ist, wie reflektiert und tapfer die Menschen sind und wie die über ihre Situation nachdenken. Ein Mann, das werde ich wirklich nicht vergessen, aus Bad Münstereifel, der wurde von den Fluten mitgerissen, der konnte sich nicht mehr halten und ist dann so eine Straße in Bad Münstereifel entlang gerissen worden und hat sich mal an einem Gitter festgehalten, dann ein paar Meter weiter an einem Baum, bis er schließlich von einem benachbarten Eisdielenbesitzer aus den Fluten gefischt wurde. Und der ist dann auf Socken irgendwie geflohen und hat seine Familie wieder gefunden und also was für eine irre Geschichte. Und den habe ich dann gefragt, irgendwie, wie gehen Sie denn damit um jetzt? Sie müssen doch Todesangst gehabt haben, hat er gesagt. Nein, also das hatte ich eigentlich nicht. Ich bin dann mit meiner Tochter und meiner Frau ein paar Tage später zu einem See gefahren und habe gesagt, jetzt schwimmen wir einmal hin und zurück und tauchen, damit wir keine Angst mehr vom Wasser haben. Mhm. Das finde ich so beeindruckend einfach, wie er mit dieser Erfahrung umgegangen ist. Und eine andere Frau hat mir erzählt auch, das fand ich so irre, wie sie ihre Situation reflektiert, dass sie vor ein paar Tagen, also als ich da war, hat sie gesagt, vor ein paar Tagen so einen anderen Menschen aus ihrem Ort wegen irgendeiner Kleinigkeit total zur Sau gemacht hat und ihn richtig angeschrien hat. Und dann nach Hause gegangen ist und ein schlechtes Gewissen hatte. Und dann hat sie ihn irgendwann wieder auf der Straße gesehen und hat gesagt, boah, ey, ich muss mich jetzt zusammenreißen, ich muss mich bei dem entschuldigen. Das war so überflüssig und dann ihren ganzen Mut so zusammengenommen hat und sich bei ihm entschuldigt hat. Und sie hat mir gesagt, das wäre mir nach der Flut, vor der Flut nicht passiert. Früher war ich fröhlich. Das fand ich auch so, ach, so wie ehrlich sie einfach mit dieser Situation umgeht und wie ehrlich sie das auch artikulieren kann.
Und wie ehrlich sie mit sich selbst ist, ja, okay.
Genau. Und dann gibt es diesen Eindruck, den ich auch letztes Jahr direkt nach der Flut hatte, wie die Menschen sich auch irgendwie gegenseitig mit Humor bei der Stange halten. Das ist eigentlich eine meiner liebsten Geschichten aus dem Ahrtal, ist die. Die ist von zwei alten Damen, die in einem Nachbarort von Kreuzberg waren und da stieg das Wasser wirklich also bis unter den Dachboden und da saßen sie die ganze Nacht und hatten das Wasser bis zum Hals und dann hat die eine Dame zur anderen gesagt, ich kann nicht mehr, ich lass gleich los und dann hat die andere gesagt, wenn du loslässt, dann rede ich nie wieder mit dir. Und das ist irgendwie so hinreißend auch.
Ja.
Genau, und ich finde darin auch so hinreißend, dass sie sozusagen nach dieser irren Nacht, die sie gemeinsam erlebt haben, so stolz auf diese Story und auf ihren eigenen Humor sind, dass sie das unbedingt weitererzählen wollen.
Ja, und das sind ja irgendwie auch Geschichten, glaube ich, die man zwischendurch braucht, die auch die Menschen da brauchen, weil ich, ist so das alte Ding, manchmal hilft dann einfach nur noch Humor, ne, wenn es irgendwie möglich ist. Ich komme nochmal zurück, Felicitas, auf unser Gespräch im vorigen Jahr. Ich habe nochmal nachgeguckt, wie ich den Podcast damals genannt habe, und zwar habe ich den Titel gewählt zwischen Ruhelosigkeit und Hoffnung. Das schien mir damals so am passendsten. Passt der Titel eigentlich ein Jahr später auch noch? Könnte man den noch nehmen oder müssten wir den ändern?
Es ist ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt, würde ich sagen. Dafür drohen viele Menschen wirklich und es ist so schlimm, das zu sagen, weil ich würde gerne mehr Hoffnung verbreiten, aber es drohen viele Menschen, den Mut zu verlieren und aufzugeben. Das ist wirklich ein Eindruck, den ich auch in den letzten Tagen hatte. Viele Menschen sind einfach traurig und irgendwie liegen die Nerven blank. Und deswegen würde ich sagen, vielleicht eher zwischen Mutlosigkeit und Hoffnung. Aber Hoffnung auch, weil die ganzen Freiwilligen noch da sind und treu geblieben sind und weil sich in dieser Flut auch so viel menschliche Größe gezeigt hat, wirklich Freundschaften entstanden sind, Dorfgemeinschaften ganz eng zusammengewachsen sind. Und das ist das, was den Menschen viel Hoffnung gibt, weiterhin diese große Solidarität. Und letztlich ist natürlich Hoffnungslosigkeit keine Option. Also der Satz, den ich am meisten höre, wirklich mit Abstand am allermeisten, ist, es muss ja irgendwie weitergehen. Und so ist mein Eindruck, dass die Menschen irgendwie noch jetzt mit Blick auf diesen Jahrestag, dass die Wunden noch offen sind, auch weil die Menschen noch in den zerstörten Gebieten leben. Es ist so, als sei die Wunde desinfiziert, aber es ist noch kein Pflaster drauf. Also es dauert noch, bis es heilt.
Felicitas, dann danke ich dir sehr, wie immer eigentlich hier bei uns im Podcast, für deine Eindrücke, für deine Schilderungen und ja, danke fürs Berichten.
Gerne.
Ich möchte Ihnen gerne noch ein paar Hörtipps mitgeben, jetzt am Ende dieses Gesprächs. Zum einen finden Sie natürlich eine ausführliche Berichterstattung kompakt versammelt bei deutschlandfunk.de. Unter anderem auch den Hintergrund von Anke Petermann, unserer Korrespondentin für Rheinland-Pfalz, trägt den Titel »Wie es zu Fehlern und Versäumnissen beim Katastrophenschutz kam«. Kann ich sehr empfehlen. Wenn Sie noch eine zusätzliche halbe Stunde Zeit haben, dann hören Sie da doch gerne rein. Und wir sind selber ein Podcast, empfehlen auch gerne andere Podcasts weiter. Dann in diesem Fall passend zum Thema vom WDR und SWR. Warum musste Johanna sterben? So heißt dieser Podcast. An einigen Stellen wird es da sehr emotional. Falls Sie also sensibel reagieren bei diesem Thema, dann sollten Sie das vorab wissen. Dann können Sie selbst entscheiden, ob Sie da reinhören wollen, beziehungsweise wie, wann. Oder mit wem? Warum musste Johanna sterben? Auch noch eine Hörempfehlung von uns an dieser Stelle. Wenn man es nicht besser wüsste, dann könnte man denken, das sei eine der Infinity-Räume, die die japanische Künstlerin Yayoi Kusama entworfen hat. Man sieht viele glitzernde Lichter in den unterschiedlichsten Farben. Es leuchtet blau, golden, rot, orange, gelb. Es funkelt und strahlt, nur das ist keine Kunst. Wobei, ja, auf eine andere Art dann schon. Vor ein paar Tagen sind ja die ersten Bilder veröffentlicht worden, die das Weltraumteleskop James Webb veröffentlicht hat oder eingefangen hat und dann übermittelt hat in Richtung Erde. Und ja, das sind wirklich spektakuläre Bilder, weil sie einen Blick ermöglichen in die Frühzeit des Universums. Also wir sprechen davon, dass man ungefähr 13 Milliarden Jahre zurückblicken kann mithilfe dieser Bilder. Und das muss man im Kopf irgendwie auch erstmal klarkriegen, oder? James Webb ist das neue Superlativ unter den Weltraumteleskopen, hat auch ein bisschen Geld gekostet. Wie viel genau und warum vielleicht deshalb auch der Druck groß gewesen ist, weil das auch öffentliche Gelder waren, dass dieses Teleskop dann liefert am Ende. Darüber habe ich gesprochen mit Ralf Krauter aus unserer Wissenschaftsredaktion. Der kann uns erklären, wo dieser Wow-Effekt eigentlich liegt und warum dieser Rückblick ins Universum wichtig ist für die Wissenschaft. Ralf, ich habe diesen großen Satz gelesen. Also ich finde solche Sätze immer auch ein bisschen faszinierend, weil ich so denke, wow, das muss wirklich groß sein. Ich zitiere ihn mal. Das James-Webb-Teleskop wird das Bild des Universums revolutionieren. Was ist denn jetzt so spektakulär an diesem Teleskop und an den Bildern, die es liefert?
Also alle Experten sind sich einig, dass wir da jetzt wirklich den Beginn einer neuen Ära der Astronomie gerade erlebt haben, wegen dieser tollen ersten Bilder, die das James-Webb-Teleskop jetzt geliefert hat. Die sind ja nicht nur ästhetisch betrachtet atemberaubend schön und haben es auf die Titelseiten vieler Zeitungen gebracht, sondern wenn man ein bisschen genauer hinschaut, stellt man auch fest, die sind viel detailreicher als alles, was wir bisher hatten. Also der Vorgänger dieses neuen Megateleskops im Weltraum ist ja das legendäre Hubble-Teleskop und das James-Webb-Teleskop ist ungefähr 100 Mal empfindlicher. Das heißt, man kann viel feinere Strukturen erkennen, auch an Stellen, wo vorher eigentlich gar nichts zu sehen war. Und zu wissen, dass man mit diesem neuen Infrarotteleskop jetzt quasi in die Kinderstube des Kosmos zurückschauen kann, in die Tiefen des Alls, wo man quasi noch die frühesten Überreste nach dem Urknall an Strukturen erkennen kann, das finde nicht nur ich faszinierend, sondern auch sonst viele Menschen. Ich glaube, das erklärt so ein bisschen die mediale Aufmerksamkeit. Also tolle Bilder mit einem wissenschaftlichen Hintergrund. Hinzu kommt natürlich, wir sind ja gerade auch alle so ein bisschen zugeballert mit Negativinformationen und Krisen. Ja. Also Gasnotstand, Hitzewelle, Corona, Inflationsgefahr, Ukraine-Krieg natürlich über allem noch. Also man weiß kaum, wo einem der Kopf steht. Und das ist ja jetzt wirklich mal eine gute Nachricht. Also ein Mega-Forschungsprojekt über Jahre von hunderten klugen Köpfen international entwickelt. An Weihnachten letztes Jahr gestartet, inzwischen 1,5 Millionen Kilometer weit von der Erde weggeflogen, in Position gegangen. Dann gab es ja diese ultra komplizierte Origami-Auffaltprozedur.
Ja, das sieht auch so hübsch aus einfach, muss man sagen. Genau. Ne? Wie sich das so spiegelt und so.
Ja, der Spiegel hat ja 6,5 Meter Durchmesser und der passte nicht in die Rakete rein, also musste der dann vor Ort aufgefaltet werden. Das waren irrsinnig aufwendige mechanische Prozeduren mit Bolzen, die dann gelöst werden mussten und Federmechanismen. Also tausend Dinge hätten schiefgehen können, aber es hat alles geklappt und die ersten mit Spannung erwarteten Bilder deuten darauf hin, die sehr hohen Erwartungen scheinen sich tatsächlich zu erfüllen.
Ja, so wie du das gerade erzählt hast, habe ich auch gedacht, so, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Kunst des Ingenieurwesens, was man da einfach so sehen kann, oder? Also, dass das alles so geklappt hat tatsächlich.
Also definitiv, da sind natürlich unheimlich viele Wissenschaftsbereiche quasi an den Rand, an das Limit des Machbaren gegangen, um so ein Gerät zu bauen. Nur ein kleines Detail, die Kamera, diese Infrarotkamera, die diese Bilder jetzt aufgenommen hat, die also das Licht von diesem Spiegel dann fängt und in elektronische Signale verarbeitet, die muss ja ultra tief gekühlt sein. Gleichzeitig ist dieses Gerät ja aber gar nicht so weit von der Sonne entfernt, deswegen muss es durch ein Schutzschild davor geschützt werden, dass diese Kamera sich aufheizt. Also da waren unterschiedliche technische Komponenten, die über Jahre letztlich auch bei vielen Vorversuchen optimiert werden mussten. Und letztlich weiß man immer erst, wenn es dann losgeht, ob alles geklappt hat und richtig berechnet und dimensioniert wurde. Und ja, es hat geklappt. Und man darf auch davon ausgehen, dass all diesen beteiligten Wissenschaftlern und Ingenieuren, die da über Jahre getüftelt und gemacht haben, ein Stein vom Herzen gefallen ist.
An diesem Projekt sind beteiligt die NASA, die ESA und die CSA, Canadian Space Agency, dafür steht die Abkürzung. Die haben das zusammen entwickelt. Und das war ja auch eine richtig teure Angelegenheit. Ich glaube, irgendwas zwischen 9 und 10 Milliarden Dollar habe ich gelesen, also öffentliche Gelder, auch das muss man dazu sagen. Das heißt, oder die Frage, die ich mir gestellt habe, war da auch ein bisschen Druck dahinter, dass man da liefern musste, wenn es um solche Geldsummen geht und die eben dann auch aus diesen Töpfen kommen?
Definitiv, zumal es ja auch diverse Verzögerungen bei diesem Projekt gab. Es hätte eigentlich schon vor Jahren abheben sollen, das Teleskop. Es gab Probleme bei der technischen Entwicklung und andere Dinge. 9 Milliarden Euro, das ist die Summe, von der ich gelesen habe, hat das Ding gekostet. Mhm. Und man muss sich nur mal vorstellen, was jetzt passiert wäre, wenn das Ding nicht geliefert hätte. Ja, also die hämischen Schlagzeilen der Medien kann man sich ja nur ausdenken, wenn da jetzt nur ein verschwommenes Bild gekommen wäre. Bei Hubble, wenn wir nochmal 30 Jahre zurückschauen, 1990 gestartet, war es ja so, also bei diesem Vorgängerteleskop, das war dann im All und man stellte fest, das hat einen Knick in der Optik. Und dann hat man 3 Jahre gebraucht, bis 1993 mit einer aufwendigen Wartungsmission, mit einem Space Shuttle damals, die überhaupt nie geplant war, um dem Ding quasi eine Ersatzoptik zu verpassen, bis es überhaupt vernünftige Bilder machen konnte. Also, dass sowas nicht nochmal passiert ist, da sind die Forscher natürlich sehr froh.
Ja. Und sag mal, diese Auswahl der Bilder, also das waren ja wirklich tolle Bilder. Man muss das nochmal googeln, um sich das anzugucken. Ich könnte das jetzt hier toll beschreiben, aber das würde die Schönheit dieser Bilder gar nicht wiedergeben. Glaubst du, so eine Auswahl ist zufällig oder passiert das ganz gezielt, damit wir eben auch einen besonders guten Eindruck davon bekommen?
Also man muss die Bilder auf jeden Fall angucken. Auf der DLF-Webseite kann man auch einige sehen oder auf Instagram. Also man findet die und die sind beeindruckend, ja. Die wurden zum Teil, das hat mir gestern Günther Hasinger erklärt in einem Interview hier im Deutschlandfunk, der ESA-Direktor für Wissenschaft, die wurden zum Teil durchaus auch nach ästhetischen Kriterien ausgewählt, weil klar war, jetzt mit der ersten medialen Aufmerksamkeit müssen wir natürlich die besten Bilder auswählen, mit denen wir auch Chancen haben, auf Titelseiten zu kommen. Offenbar ist das gelungen. Also man hatte wohl die Auswahl von 60 Aufnahmen, hat sich dann letztlich für 5 entschieden, wovon die erste ja von Joe Biden schon in dieser Art Sneak Preview dann am Dienstagabend im Weißen Haus gezeigt wurde. Also die wurden schon auch nach ästhetischen Kriterien ausgesucht, weil klar ist, das Auge ist wichtig, wenn man die Menschen davon begeistern will, von dem, was man geleistet hat. Und Klappern gehört bei so einem Forschungsgroßprojekt natürlich dann auch zum Geschäft. Gleichwohl sind das jetzt, das sind reale Bilder. Also es ist nicht so, dass da irgendein Mediendesigner irgendwas groß aufgehübscht hätte, obwohl man ja fast das Gefühl hat, jedes dieser Bilder könnte in einer Kunstgalerie hängen. Das sind reale Aufnahmen dieser Infrarotkamera an Bord des James-Webb-Teleskops. Das Einzige, was im Nachgang gemacht wurde, Infrarotlicht können wir Menschen ja nicht wahrnehmen. Das heißt, dieser Teil des elektromagnetischen Spektrums, dieses Lichts, wurde quasi so koloriert, dass es für uns in den sichtbaren Bereich transferiert wurde. Aber es sind alles reale Bilder, ohne dass da irgendeiner sonst was reingemalt hätte, also einfach nur koloriert. Und ja, man sieht dann ja zum Beispiel einen sterbenden Stern, der seine Hülle abstößt, war mein Favorit unter den Bildern, ehrlich gesagt. Man sieht 5 umeinander wirbelnde Galaxien.
Ja, das fand ich so toll.
Und man sieht dann diese dynamische Interaktion, wo dann Materie so zusammengeschoben wird, dass da irgendwann Sterne sich zusammenballen. Man sieht eine kosmische Gas- und Staubwolke, die fast aussieht wie so eine riesige Wasserwelle. Das ist der Carina-Nebel, über 7000 Lichtjahre von der Erde entfernt, wo sich flüchtige Materie dann auch wieder mancherorts so zusammenballt, dass neue Sonnen Feuer fangen können, Fusion gezündet wird. Also ich finde das irrsinnig faszinierend, was dieses Goldauge nach ein paar Tagen im Betrieb da jetzt letztlich schon geliefert hat. Und die Experten sagen, das ist erst der Anfang. Es geht jetzt erst richtig los, da kommt noch viel mehr hinterher.
Oha, dann sind wir natürlich jetzt schon gespannt. Also, ich fasse nochmal zusammen. Wir sehen spektakuläre Fotos hier unten auf der Erde. Wir können uns irgendwie daran erfreuen. Wir können das faszinierend finden. Einfach nur denken, wow. Aber am Ende, was hilft das der Wissenschaft, diese Bilder zu haben? Und wie transformiert man dieses Wissen, ja, ich sag jetzt mal, auf die Erde? Also findet das irgendwo eine Anwendung bei uns oder geht es eigentlich um was ganz anderes?
Also fangen wir erstmal mit dem an, was sich die Wissenschaft verspricht. Die erhofft sich von diesem neuen Infrarotteleskop James Webb drei große Vorteile. Erstens, man kann jetzt viel genauer und tiefer in die Vergangenheit schauen als bisher. Also die ersten Objekte, die kurz nach dem Urknall entstanden sind, die bewegen sich ja von der Erde weg mit rasanter Geschwindigkeit. Das hat zur Folge, dass deren Licht uns gegenüber immer so ins Rötliche verschoben ist. Das heißt, um diese ersten Objekte überhaupt wahrnehmen zu können, braucht man Infrarotteleskope. Und James Webb ist jetzt 10-mal größer vom Spiegel her und viel empfindlicher als das bislang beste weltraumbasierte Infrarotteleskop, das man hatte. Das heißt, man kann eben viel genauer hinschauen und hat die Hoffnung, jetzt wirklich bis in die Krabbelstube des Universums eigentlich zurückschauen zu können. Und so wie es aussieht, könnte sich das erfüllen. Die zweite große Hoffnung, die man hat, ist, man kann mit Infrarotlicht durch kosmische Gas- und Staubwolken durchschauen. Das heißt, Dinge, die einem vorher mit klassischen Teleskopen quasi den Blick verborgen waren, die werden jetzt plötzlich sichtbar. Und da interessiert man sich eben zum Beispiel für ja, solche aktiven Galaxienhaufen, wo wir, von denen gibt es sehr viele und wir wissen heute, da entstehen quasi regelmäßig neue Sonnen, die werden dort geboren. Und bisher war diese Geburtsstätte den Blicken verborgen. Jetzt kann man genauer hinschauen und damit eben wissenschaftliche und mathematische Modelle abgleichen, die man hat, wie solche Prozesse stattfinden. Und das Dritte, vielleicht auch noch interessant und für manche Laien am sexiesten, es geht um Exoplaneten, also diese Planeten, die ferne Sonnen umkreisen und mit Infrarotspektren, wenn man die von solchen Planeten aufnimmt, kann man eben Rückschlüsse darauf ziehen, ob da vielleicht sogar eine bewohnbare Atmosphäre zum Beispiel herrschen könnte, also ob da Wasserdampf oder Luft sich bei so einem fernen Planeten findet, was eine Voraussetzung für Leben, wie wir es kennen wären. Das war jetzt so der wissenschaftliche Background. Nutzen. Jetzt hattest du aber gefragt, was haben wir davon auf der Erde? Und ganz ehrlich, erstmal gar nichts. Also das hat keinen direkten praktischen Nutzen. Es ist Grundlagenforschung. Aber letztlich ist es natürlich die menschliche Neugier und der Wissensdurst, die uns dazu bringen, solche Instrumente zu bauen, um diese grundlegenden Fragen zu beantworten, die schon unsere Urahnen umgetrieben haben. Woher kommen wir? Wie ist der Kosmos entstanden? Wie wird er sich entwickeln? Und die Physiker und Astronomen haben natürlich irrsinnig komplexe mathematische Modelle, mit denen sie meinen, das beschreiben zu können. Ging los mit dem Urknall und dann entwickeln sich nach und nach die Strukturen. Aber jetzt ein Instrument zu haben, mit dem man diese Modelle wirklich ganz frühzeitig abgleichen kann mit realen Beobachtungsdaten aus dem frühen Entwicklungszustand des Kosmos, das ist natürlich Gold wert. Insofern, es ist Grundlagenforschung, die ja versucht, Antworten darauf zu geben, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also das, was schon Goethes Faust umgetrieben hat.
Glaubst du denn, dass diese Art von Bildern zum Beispiel und jetzt auch diese Berichterstattung, dass das Menschen nochmal mehr so in den, ich sag jetzt mal einfach in den Bann der Wissenschaft ziehen kann, dass die vielleicht auch, dass der ein oder andere oder die ein oder andere vielleicht ein bisschen getriggert wird, weil sie denkt, hey, das finde ich so spannend, so vielleicht kann ich das ja später auch mal machen.
Also ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Das sind ja sehr wirkmächtige Bilder, also weil sie ästhetisch schön sind und zugleich aber auch uns zeigen, wie klein wir sind im Kosmos, beziehungsweise wie groß das ist, was da draußen ist. Und ich kann mir gut vorstellen, es wird ja viel beklagt, also über Fachkräftemangel und vor allem Nachwuchs in den MINT-Fächern, also Mathe, Ingenieurwissenschaften, IT ist Mangelware. Und solche Bilder zu sehen und sich zu fragen, wie ist sowas eigentlich zustande gekommen, welche aufwendige Technik steckt dahinter und was kann die Wissenschaft daraus lernen? Ich kann mir vorstellen, dass das Menschen, junge Menschen vor allem, triggert, sich mal Gedanken zu machen, okay, das ist eigentlich cool, dass die in der Lage sind, eine Kamera so zu bauen und ins All zu schicken, dass die solche Bilder liefert, mit der wir ganz grundlegende Fragen beantworten können. Ich glaube schon, das darf man nicht unterschätzen. Also solche Bilder haben einen Effekt und man kann ja nur mal überlegen, auf wie vielen Wohnzimmertischen liegen zum Beispiel diese Coffee-Table-Books mit Bildern des legendären Hubble-Teleskops. Ja. Ich würde wetten, dass wir in spätestens 5 Jahren an Weihnachten vielleicht du oder ich unseren Eltern ein Coffee Table Book mit Bildern des James Webb Teleskops schenken, weil die einfach irrsinnig faszinierend sind.
Man hört dir deine Begeisterung an, Ralf. Finde ich richtig gut. Danke fürs Erklären.
Immer gerne.
Ja, dann sage ich danke fürs Zuhören. Das war der Tag für heute, für den 14. Juli. Wir hören uns bald wieder, versprochen. Mein Name ist Sonja Meschkat. Bis bald. Tschüss.